Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir stehen und wo sich die Geister scheiden. Haben wir jetzt erneuten EEG-Moment, dass jetzt eine Technik kommt, die alles revolutioniert, weil zum gewissen Teil hat das ja Windkraft und PV auch geschafft, würde ich sagen. Oder ist es doch was, was komplett in die Hose geht?
Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Eingeladen habe ich mir heute den Marcel Linnemann von der iTEMS aus Münster. Marcel geht den Dingen sehr gerne in der nicht unaufwendigen Form auf den Grund, einfach ein Buch darüber zu schreiben. 6 Stück sind es inzwischen geworden, von Energiewirtschaft für Quereinsteiger über Praxishilfe Post-EEG-Anlagen bis hin zu Wasserstoff kompakt. Außerdem schreibt er regelmäßig Beiträge zu aktuellen Themen aus IT und Energiewirtschaft unter iTEMS Blogging. Für mich ist Marcel der ideale Partner für so eine Geschichte, nicht nur weil er generell ein sehr sympathischer, sehr schlauer Mensch ist, sondern weil er genau die Themen besetzt, wo ich mich jetzt als BWLer nicht so berufen fühle. Also so Netzthemen, Regulierungsthemen oder generell so Ingenieurssachen. Soweit der Plan, steigen wir mal ein.
Also heute das Thema Wasserstoff. Hallo Marcel erstmal.
Hi Timo.
Wir haben wieder ein bisschen was mitgebracht zum Erklären. Ich muss mich gar nicht so doof stellen, weil Chemie war nie so meine Stärke und ich kann mir das zwar immer alles nochmal so bewusst durchlesen, aber so richtig drin bei mir ist es nicht, deswegen bin ich froh, dass du dabei bist. Jetzt lese ich ja auch viel schon für den Stadtwerke Impact Day im Vorwege und gibt es 1000 Bücher hier auch vom Jan Hegenberg, Weltuntergang fällt aus und auch so andere Bücher von der Greta und so. Und die sagen natürlich immer, vielleicht mal gleich so eine direkte Einstiegsfrage, die mir so auf dem Herzen liegt, warum beschäftigen sich jetzt alle so damit, mit diesem Wasserstoff, obwohl es doch erstens, was ich gelernt habe, es ist, also viele tun immer so, Wasserstoff ist auch ein, ist Energie, eine Energieart, aber es ist ja nur ein Energieträger. Es kommt ja nur so Energie daher. Also das ist also, aber da fängt schon wieder an. Ich sehe deine Rätsel in deinem Gesicht. Also der Jan sagt, Wasserstoff ist ein Energieträger, keine Energiequelle. So hat er es gesagt, genau. Und viele denken immer so, ja, Wasserstoff kann ich irgendwo, kommt irgendwo her aus einem Loch da oben, dann tanke ich das in Tanks und dann geht's los. Und ich frage mich immer, lange Anrede, ich weiß, aber warum jetzt so dieser Hype, wenn man doch für grünen Wasserstoff in erster Linie erstmal viel erneuerbare Energien braucht. Und von da, von dem Status sind wir auch noch weit weg, dass wir viel davon haben. So, was meinst du? Also vielleicht als Einstiegsfrage. Warum ist das jetzt gerade so heiß?
Ich habe zwischendurch ja schon mal gedacht, vielleicht liegt es am Mangel an Alternativen. Also ja, du musst ja so sehen. Ich sag mal, wir reden ja schon lange über die Energiewende. Wir haben ja auch verschiedene Energiewendeziele, ne, so bis 2030, ja. 2045. Die werden ja alle paar Jahre mal wieder so ein bisschen angepasst, je nachdem, welcher Gesetzgeber gerade, ich sag mal, an der Macht ist, ne, ja, oder wer gerade bestimmen darf. Und wenn wir über Energiewende ja sprechen, haben wir, finde ich, in den letzten Jahren immer einen Fehler gemacht. Wir gucken ausschließlich auf den Sektor Strom. Und wir gucken uns ja auch auf die Ausbauziele oft nur prozentual in der Stromsparte an und dann stellen wir ja fest, 50% Erneuerbare, das sieht schon gut aus, so auf dem Weg für 2030, ne?
Wird schon noch.
Ich finde, kann man nicht meckern, wenn man sich das jetzt erstmal anguckt.
Ja.
Und wir vergessen ja oft die ganzen anderen Sparten, also Wärme, Verkehr und so weiter.
Gut,
und
Verkehr kam jetzt wieder hoch, weil der Wissing ordentlich einen auf den Deckel kriegt, weil er da irgendwie rumeilen will. Ja, aber es kommt, glaube ich, schon so langsam, dass es noch so ein paar mehr Bereiche gibt. Ich weiß, früher hieß es immer so Sektorkopplung. Das war dann so ein Begriff von den Profis, so aus der Energiewirtschaft. Aber da draußen, glaube ich, kommt es jetzt so langsam erst. Ja.
Genau. Ne? Und ich habe heute Morgen ja noch, hatte ich dir ja gerade erzählt, intern meine Energiewirtschaftsschulung gegeben und ich blende dann immer eine zweite Grafik auf und zeige dann den erneuerbaren Anteil am Primärenergiebedarf. Also zu den Energieanteil, den wir ja brauchen für Deutschland, um komplett klimaneutral zu werden über alle Sektoren. Und der ist prozentual ja deutlich geringer, der ist ja nicht bei 50%. Ich habe jetzt nicht die neueste Statistik heute Morgen dabei gehabt, da lag der so bei 15, vielleicht liegt er jetzt auch bei 20, aber man sieht ja auf jeden Fall, wir haben auch was vor. Und wenn du ja auch schon viele gelesen hast, dann siehst du ja, gerade in den Sektoren Verkehr und Wärmewende muss ja noch viel gemacht werden. Das ist ja auch ein Teil, wo noch sehr viel Gas, sehr viel Öl gebraucht wird. Sonst würden wir aktuell ja auch nicht über den Gasbedarf debattieren, wenn er nicht benötigt werden würde. Und das, was natürlich die Hauptstrategie der Politik ist, ist erstmal die Elektrifizierung. Das heißt natürlich, wir möchten viel, was heute vielleicht noch mit Gas sozusagen ja ermöglicht wird, jetzt mit alternativen Technologien lösen, die halt Strom benötigen, aber stellen natürlich auch fest, dass wir bei der Elektrifizierung vielleicht an die Grenzen kommen. Es gibt ja, glaube ich, auch, ich bin jetzt kein Experte darin, aber es gibt ja auch Industrieprozesse, wo man ja auch schon heute definitiv sagen kann, also da brauchen wir auf jeden Fall, ich sag mal, einen gasförmigen Energieträger, Beispiel Stahlproduktion, wo wir einfach nicht elektrifizieren können.
Und dann ja, aber das ist ja so ein...
Suche los, was ist die Alternative, ne?
Aber dann nimmt man sich jetzt eine Sache raus, irgend so ein Ding. Ja, wir brauchen ja auf jeden Fall, wo es nie mit Strom gehen wird, ist das. Und deswegen machen wir gleich eine nationale Wasserstoffstrategie. Das finde ich ist so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen. So, das ist so, ja, klar, wird es wahrscheinlich geben. Aber ja, wird immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht.
Man hat immer den Eindruck, du darfst nie so ein Puzzleteilchen sehen. Ich glaube, du hast halt ganz, ganz viele. Du hast vielleicht einmal jetzt das, was du gerade kritisiert hast. Wir suchen uns nur dieses eine Beispiel raus. Korrekt, gebe ich dir recht.
Ja.
Es ist aber am Ende ein Mosaikteilchen von vielen. Und natürlich, was auch viel argumentiert wird, du kannst natürlich an sich jetzt erstmal den Energieträger Gas, unabhängig davon, ne, ob er jetzt regenerativ ist oder nicht, die Speicherfähigkeit ist halt schon mal da. Und wir haben die Infrastruktur. Ich glaube, das sind so die Argumente, warum man oft erstmal anfängt und sagt, wir können vielleicht, wenn wir natürlich sagen, so einen konventionellen Energieträger wie Erdgas wollen wir perspektivisch nicht mehr nutzen, weil wir haben das Ziel ja ausgegeben, wir wollen 2045 aussteigen und klimaneutral sein. Dann stellt man sich natürlich auch die Frage, wollen wir jetzt die Infrastruktur komplett abschreiben oder möchten wir sie noch weiter nutzen, weil sie ist ja erstmal da. Ist ja auch ein volkswirtschaftliches Vermögen, was man vielleicht nutzen möchte. Und dann ist es vielleicht natürlich nochmal spannend zu sagen, mit welchem Energieträger kann ich es machen? Dann könnte es Wasserstoff sein, aber ich gebe dir auch recht. Die Kritik ist durchaus berechtigt, Stichwort Verfügbarkeit. Ich muss es erstmal produzieren, es sprudelt ja nicht aus einer klassischen Quelle. Und ich müsste es ja auch regenerativ machen, weil den meisten Wasserstoff, den ich ja heute produziere, produziere ich aus Erdgas. Da kann ich mir auch die Frage stellen, naja, also wenn ich Erdgas einsetze, dann kann ich auch gleich Erdgas liefern, ne? Muss man auch sagen.
Gut, jetzt sind wir schon mitten rein. Das ist natürlich der Ziel von so einer Frage, einmal so einen Durchstich zu machen. Jetzt können wir aber nochmal vorne anfangen. Wasserstoff, gib mir noch mal kurz drei Sätze zur Chemie, zum Chemieunterricht, das, was man wissen muss bei diesem Wasserstoffding. Es gibt diese Farben, das weiß ich, aber hier kannst du mir mal kurz mich da kurz abholen, was da wichtig ist zu wissen. Oder
ob ich gerne machen, aber ich müsste reinschieben, ich habe selbst Chemie erfolgreich im Abitur abgefehlt. Ne? Also,
immerhin weißt du überhaupt noch, dass du es im Abitur hattest. Also, das kenne ich immer so Leute, die, ja, in der 8. Klasse, da hatte ich dann den Nebenkurs dann abgewählt. Und ich dachte, weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Insofern, alles gut.
Alles gut. Aber ich glaube, was man für Wasserstoff halt wissen muss, was halt wichtig ist, also einmal ist es natürlich ein Stoff, der deutlich flüchtiger ist als Erdgas. Das heißt, flüchtig in dem Sinne, dass er natürlich leichter durch zum Beispiel einen Stoff hindurch diffundieren kann, also verschwindet. Er hat auch eine komplett andere Dichte. Und ich glaube, was für uns als Branche eigentlich am meisten interessant ist, der Energiegehalt von Wasserstoff, wenn man das jetzt mal auf so einen Kubikmeter bezieht, ist deutlich niedriger als das, was wir eigentlich bei Erdgas haben, ungefähr nur ein Drittel.
Und also ich muss mehr Wasserstoff reinstecken als Gas, um das Gleiche rauszubekommen, so?
Genau, ja. Das ist, glaube ich, so einer der wesentlichen Punkte. Und es ist natürlich deutlich explosiver. Das heißt, ich muss ja sowieso schon vorsichtig sein, wenn ich am Gasnetz arbeite, dass ich mich natürlich, ich sag mal, technisch konform verhalte, dass es keine Unfälle gibt, weil am Ende hängen natürlich auch sehr schnell Menschenleben dran, wenn ich mich fehlverhalte.
Stichwort Wasserstoffbombe, ne? Oder? Das ist doch die Mutter aller Bomben eigentlich, oder?
Ich bin jetzt kein Militärhistoriker, vielleicht bist du da weiter
als. Nee, aber Wasserstoffbomben sind, glaube ich, schon mehr, also haben mehr Zerstörungskraft als Atombomben. Insofern.
Ja, also es ist zumindest, ob jetzt die Zerstörungskraft größer ist oder nicht, weiß ich gar nicht, ob das jetzt die Rolle spielt. Aber es ist eigentlich so, wenn du im Explosionsschutz unterwegs bist, dann gibt es so gewisse Zündungsgrenzen.
Ja.
Wenn du ein Gemisch hast, halt aus Luft, Sauerstoff und Zündquelle, ab wann dann was in die Luft geht.
Ja.
Und das ist bei Wasserstoff deutlich reaktionsfreudiger. Das heißt, da muss ich natürlich aufpassen, dass ich die Mitarbeiter dementsprechend geschult habe, bevor sie da jetzt zu Werke gehen. Das ist schon anders als bei Erdgas.
Also so eine Wasserstofftankstelle oder so ein Wasserstoffbus, so da.
Muss man sich zumindest einmal über die Sicherheit Gedanken machen. Ne?
Okay.
Du hast ja auch ganz andere Drücke, ne? Also ich glaube, bei so einem Wasserstoffbus hast du teilweise 1000 Bar, wenn die betankt werden. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. So ein Rennrad hat ja 8 Bar oder so.
Ja. Wahnsinn. Okay, und jetzt aber diese Farben nochmal. Also, ich fange mal an. Grüner Wasserstoff wird hergestellt aus grüner, nachhaltiger, erneuerbarer Energie wie Sonne, also PV oder Wind.
Alles, was uns Spaß macht, genau.
Genau, alles. Das Grüne ist das Gute. Das ist der Delfin der Wasserstofffarben. Ja? So, was ist jetzt mit diesen anderen Farben, die ja immer wieder auch mal
gedroppt
werden.
Also man kann es so sagen, es gibt unterschiedliche Begriffsdefinitionen für Wasserstoff. Du hast ja mit einer gerade angefangen, mit dem grünen Wasserstoff. Ja. Und diese Farbenlehre, die du da jetzt angefangen hast, ne, mit grünen, schwarzen, grauen, blauen und was der Markt alle so hergibt, muss man erstmal sagen, es ist so eine deutsche Art der Definition. Es ist nicht unbedingt jetzt der europäische Standard. Mhm. Das, was uns aber begegnet, klar, grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Wir haben grauen Wasserstoff, der ist aus Erdgas.
Das ist das, was du eben meintest, da der heutige Wasserstoff, den wir haben, ist zu 96% oder was, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Grauer Erdgaswasserstoff.
Ja. Genau. Mhm. Wenn ich jetzt anfangen würde, die CO2-Emissionen bei der Produktion von Wasserstoff aus Erdgas wegzuspeichern, also unter die Erde, dieses CCS-Verfahren, dann würde man von blauem Wasserstoff sprechen. Weil man dann sagt, ich habe das CO2 ja irgendwie eingespeichert, das ist damit ja neutralisiert, in Anführungszeichen.
Ist schon mal blau, steht für Erde, ist noch nicht ganz grün, aber ist schon mal positiver als rein grau.
Okay. Und also ich würde sagen, das sind so die drei gängigsten Farben.
Blau, alles grün.
Genau, das alles andere ist so ein bisschen...
Also, Purpur?
Bitte?
Gibt es nicht auch Purpur?
Ja, ich glaube, das ist sogar Atomkraft, aber also ich sag mal, es gibt verschiedene Regenbogen und das ist dann immer ein bisschen anders definiert. Manche machen zum Beispiel noch gelben Wasserstoff, dann kommt der, ist das der durchschnittliche Strommix aus Deutschland? Oder
was man reinsteckt, wird halt irgendwie farblich gekennzeichnet. Kurze Frage nochmal, aber wozu macht man eigentlich heute den Wasserstoff? Ich weiß gar nicht, wie viel Wasserstoff heute verwendet wird in Deutschland und dann ja zu überwiegenden Teil aus Erdgas. Wozu macht man den heute
eigentlich? Also der Großteil geht tatsächlich in Industrieprozesse. Also es gibt ja auch ein kleines Wasserstoffnetz in Deutschland. Also vor allem auch in NRW gibt es kleine Wasserstoffnetze, gerade so in diesen ganzen Industrieregionen im Ruhrpott. Ja. BASF zum Beispiel, ist ja Mannheim, glaube ich. Ne? Mhm. Die sind auch an einem Wasserstoffnetz angeschlossen. Also da ist auch
Also das heißt, die brauchen dann direkt Wasserstoff, weil ich könnte dann auch denken, dann nimm doch gleich das Erdgas, aber sie brauchen wahrscheinlich für ihre Prozesse, ich brauche das Flüchtigere, ich brauche mehr Explosive irgendwie in meinem Prozess, so, und dann nehme ich Wasserstoff.
Genau.
Okay.
Also es ist nicht so, dass wir kein Wasserstoffnetz hätten, das ist vielleicht auch mal eine Botschaft. Es gibt schon eins, es ist nur halt nicht groß, muss man sagen.
Ja. Klammer auf, letztes Thema war Anreizregulierung. Das ist diese Kostenregulierung für Wasserstoffnetze, die es heute noch gibt. Also wenn ich heute ein Wasserstoffnetz betreibe, ist das in der Kostenregulierung drin?
Genau.
Okay. Cool, aber es gibt nur eins, sagst du, oder? Hast du noch mehr?
Also ich habe mir jetzt das Status Quo-Netz, habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau vor. Also es wird mehr als ein sein, aber sie sind natürlich miteinander verbunden. Also ich habe mal eine Grafik gesehen, wo schon mal so kleine Ist-Wasserstoffnetze dargestellt worden sind. Das schien mir zumindest schon mal etwas zusammenhängender zu sein, als jetzt nur, ich sag mal, ein einfaches Industriegebiet.
Okay, und hergestellt wird das mit diesen so oft gehörten Elektrolyseuren auch immer schon? Okay, genau. Das ist schon auch gängige Technik. Das hat jetzt nichts mit Wasserstoff, das jetzt sozusagen mit dem Trend jetzt zu tun. Immer wird das schon so hergestellt: Gas rein, Elektrolyseur, dann Wasserstoff raus und wird auch gespeichert. Der Wasserstoff, wie wird der gespeichert? In dem Netz dann oder gibt es extra Wasserstoffspeicher noch?
Also, es wird Wasserstoffspeicher, denke ich, dafür geben, wie das jetzt aktuell in den kleinen Industrienetzen aufgebaut ist oder ob die wirklich just in time einfach produzieren. Also, die Elektrolyseanlage wird angestellt, Wasserstoff wird produziert und geht direkt in den Industrieprozess über, weiß ich gar nicht. Also, das, denke ich, wird dann abhängig sein vom jeweiligen Werksgelände. Aber also grundsätzlich ist es die Elektrolyse.
Aber es ist so ein Spezialding gewesen aus der Chemieindustrie in Deutschland. Ja, keiner hat es eigentlich interessiert, Wasserstoff, wo es gebraucht wird. Nur jetzt durch die Energiewende und durch den Wegfall des Erdgases ist das wieder nach vorne gekommen. Ist auch ein Gas, irgendwie passt in diese Netze, muss man auch gleich nochmal sagen, ob das so ist. Oder vielleicht können wir da mal einsteigen. Ist das eine große Hoffnung für die Leute, die den Gasnetz noch haben, das noch betreiben und sagen, hey, ich habe doch so Rohre. Muss ich das jetzt wirklich abschreiben oder können wir nicht irgendwie mit Wasserstoff was machen?
Also ich denke, das wird auch ein Grund sein, warum das Thema natürlich dementsprechend hochgehalten wird. Die Gaswirtschaft ist ja kein kleiner Industriezweig in Deutschland. Ja. Und wenn ich jetzt natürlich hingehe und sage, hey, ihr müsst ab 2045, Stichwort 1,5 Grad, euren Betrieb einstellen, dann wird so eine Branche natürlich nicht sagen, ja gut, dann hören wir jetzt auf, morgen zu produzieren. Ja. Natürlich gehen die auf die Suche nach Alternativen. Ja. Und dann ist Wasserstoff natürlich, wenn ich jetzt nur im Gasbereich unterwegs bin, vermutlich auch meine Hoffnung, dass ich die irgendwann in mein Netz, ich sag mal, einspeisen kann, den Wasserstoff, und auch nutzen kann und weiter diese Infrastruktur halt zur Verfügung steht und ich die nicht einfach abschreiben muss. Weil man muss ja auch schon sagen, wenn das jetzt nur, ich sag mal, so ein Stadtwerk wäre, Das sind ja auch Investitionswerte, die da stehen. Also mal einfach abschreiben bedeutet ja im Zweifel ein Drittel, die Hälfte des Stadtwerks ist auf einmal wertlos.
Ja, da würde ich dem halt empfehlen, ja, gute Idee. Aber weißt du, für grünen Wasserstoff erstmal viel Erneuerbare. Insofern park mal kurz den Gedanken mit deinem Netz, kommt wieder, aber jetzt mal 3 Jahre Power-Ausbau im Elon Musk, Mega-Geschwindigkeits-LNG-Tempo EE ausbauen. Und wenn du dann ganz viel hast, dann können wir mal gucken mit dem Wasserstoff.
Ja, das ist aktuell gerade so das Henne-Ei-Problem wie bei der Elektromobilität. Womit fängst du an? Ne? Also der Wasserstoff steht nicht zur Verfügung, das Netz
ja,
gibt es schon, aber ist es jetzt so sinnvoll, das in, ich sag mal, homöopathischen Dosen einfach einzuspeisen? Ist der Wasserstoff nicht vielleicht doch noch zu kostbar dafür? Ich glaube, das sind ja diese Diskussionen, wo sich oft alles drum dreht.
Ja.
Und an einer Stelle wird man halt mal anfangen müssen. Und wenn man sich zumindest gerade die Förderinstrumente anguckt, konzentriert sich der Gesetzgeber jetzt erstmal darauf, so gerade das Thema Elektrolyse, Skaleneffekte und die schnellere Produktion von Wasserstoff hochzutreiben. Und parallel ist ja, sag ich mal, so ein DVGW schon dabei, zumindest zu prüfen, inwieweit können unsere Netze Wasserstoff verarbeiten.
Das ist der Verband, der guckt, was technisch geht in den Netzen, ne?
Genau.
Wie wissen das in den Netzen? Also geht dort Wasserstoff rein? Oder es gibt ja auch diesen weiteren Weg, dass ich aus Wasserstoff dann nochmal Methan mache. Und das geht dann noch besser in die Netze rein?
Frage. Genau, also vielleicht die erste Frage, wie viel geht in so ein Netz? Aktuell definiert der DVGW, dass 10% kein Problem ist, dass man das einspeisen kann, also einen 10%igen Wasserstoffanteil zu Erdgas.
Und 90, also 10 Wasserstoff, 90 Erdgas?
Genau.
Okay.
Ja. Und die Tests der letzten Jahre haben gezeigt, dass man das vermutlich mit wenigen Anpassungen im Netz auch bis 20% erhöhen kann.
Aber was bringt mir das? Ich will doch entweder Gas raus und nur Wasserstoff rein. Was bringt mir jetzt 2080? Was mache ich denn damit?
Naja, es ist zumindest erstmal die Reaktion auf das Problem, dass ich wahrscheinlich noch nicht genug Verfügbarkeit von Wasserstoff habe, um sofort auf 100% umzustellen. Und dann, dass man zumindest so ein Szenario ausgibt, du fängst erstmal an, 10% beizumischen, dann 20, dann vielleicht 70, 80, bis du dann komplett auf 100 umgestellt hast, bis 2045, dass du
Schritt
den Erdgasanteil zurückverdrängst.
Aber kannst du das dann in so eine Gasheizung dann bringen zum Beispiel? So ein Gemisch auch? Oder also,
genau, das sind ja diese Grenzen, die der DVGW untersucht.
Also,
wenn man dann sagt, 10% kein Thema, 20 anscheinend auch nicht.
Und dann funktioniert alles so wie bisher, es ist nur 20% am besten grüner Wasserstoff drin. Da hast du schon mal 20%
geschafft. Genau, also vielleicht, du musst natürlich einmal kurz eine Prüfung machen, ist dein Netz jetzt wirklich H2-ready in dem Sinne, dass du beimischen kannst, aber die Untersuchungen zeigen halt, dass das mit einem relativ geringen Aufwand geht. Das ist natürlich auch so, dass man jetzt, wenn du eine Gasheizung hast, vielleicht nochmal so eine Stellschraube an deinem Gasventil nochmal drehen muss, dass da ein anderes Strömungsverhältnis reinkommt.
Ja.
Das sind schon Dinge, die man mal tun muss, aber ich sag mal, die großen Änderungen, dass ich jetzt gleich die ganzen Rohre austauschen muss, jede Heizung muss raus, das ist bei 20% Wasserstoff jetzt eigentlich noch nicht der Fall.
Okay. Also ich kann in bestehende Gasnetze bis zu 20% Wasserstoff reintun. Okay. Was haben wir noch?
Genau. Stichwort Methanisierung hast du ja gerade noch gesagt. Das ist übrigens spannend. Also du hast recht, ich kann Wasserstoff methanisieren. Das bedeutet, ich mache daraus ein synthetisches Erdgas, was die gleichen Gasqualitäten wie das heutige konventionelle Erdgas
hat. Also da bin ich näher dran einfach und kann vielleicht Infrastruktur noch besser gleich lassen, oder?
Genau, du hast halt den Vorteil, du hast ja, wenn du irgendwann auf 100% Wasserstoff umgestellt hast, wir hatten ja vorhin gesagt, das hat ja andere chemische Eigenschaften.
Ja.
Das heißt, es findet ein Wechsel in der Gasfamilie statt.
Ja.
Und wenn ich die Gasfamilie umstelle, dann habe ich meistens auch hohe bauliche Änderungen. Das kennt man ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen von der HL-Gasumstellung. Da war man ja noch in einer Gasfamilie, aber selbst da war ja schon der Gaszustand unterschiedlich, dass ich ziemlich viel Arbeit hatte, das, ich sag mal, H-Gas ready zu machen.
L-Gas ready meinst du, oder?
Nee, du hast von L-Gas auf H-Gas umgestellt.
Ah, okay, genau. Das haben viele Stadtwerke jetzt auch erst abgeschlossen. Das war ein Riesenprozess, habe ich gehört. Wir haben gerade, sagen die, wir haben gerade doch alles umgestellt. Jetzt sagst du, jetzt machen wir nicht mehr Gas. Und dann sagst du so, ja.
Und dann sagst du, das gleiche Theater in Anführungszeichen wieder. Also die nächste Marktraumumstellung wäre die H2-Umstellung, ne?
Ja, okay. Und was musste gemacht werden von H auf L? Also was waren da die großen...
Ja, also du musst auf jeden Fall die Heizung einmal anpassen, also das Brennverhalten beispielsweise. Vielleicht musstest du auch gewisse Komponenten austauschen. Ja. Okay. Du musstest einmal, deine Assets und Materialien überprüfen, ob die weiterhin im Rahmen der Risikobewertung den Sicherheitsstandard gewährleisten können und so weiter und so fort. Und all das machst du ja später auch, wenn du jetzt auf Wasserstoff gehen würdest. Nur vielleicht nochmal mit einem höheren Aufwand, weil du dann nicht innerhalb der Gasfamilie wechselst, sondern nochmal komplett auf eine neue umstellst. Und dann andere chemische Eigenschaften halt nochmal gelten. Ja. So die Kernherausforderung. Aber worauf ich bei der Methanisierung noch hinaus wollte, bevor wir ganz abgleiten. Das Interessante ist, wenn man sich Deutschland und die EU mal wieder anguckt, Deutschland redet sehr, sehr viel von Wasserstoff und dass wir unsere Erdgasnetze demnächst mit Wasserstoff befüllen wollen oder halt ganz auf das Gasnetz verzichten als Alternative. Die EU tatsächlich, die redet mehr von grünen Gasen und in deren Denke ist das dann die Methanisierung. Also die präferieren eigentlich eher die Methanisierung als den Wasserstoff. Und das hat zur Folge, dass teilweise gerade die EU-Gesetzgebung, die ja diskutiert wird, ja auch die Gaswirtschaft soll ja überarbeitet werden im rechtlichen Rahmen, dass die teilweise konträr zu dem ist, was das BMWK eigentlich veröffentlicht.
Und warum finden wir das so cool hier in Deutschland, den Wasserstoff, wenn doch das Methan viel näher dran ist am Erdgas und eigentlich viel entspannter ist, also so in der
Anwendung? Ja gut, du hast halt wieder einen Umwandlungsschritt mehr. Das heißt natürlich, wenn ich erst Wasserstoff herstelle, dann muss ich methanisieren, habe ich wieder größere Verluste. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, wenn ich methanisiere, muss ich mein Gasnetz nicht anfassen. Also es ist so ein bisschen eine Abwägung, was ich eigentlich möchte.
Und ich habe gelernt, die Effizienz ist eh im Arsch. Also da jetzt noch zu tun, also ob du jetzt noch, also ich habe da irgendwo gelesen, von 100 kWh bleiben dann vielleicht nur noch 30 übrig. Von diesem Ganzen. Also du, es ist dann denke ich mal, ob du den letzten Schritt dann auch noch machst, okay. Aber gut, also die sind eher so methanmäßig drauf.
Die haben auch keine Farbenlehre, ne? Also da gibt es keinen blauen und grünen Wasserstoff und so. Die EU differenziert nur in zwei Arten, die macht es einfacher. Es gibt grüne Gase, also alles, was irgendwie regenerativ hergestellt worden ist. Kann auch synthetisches Gas sein, also methanisiertes Gas. Mhm. Und die haben dann noch, ich glaube, es hieß kohlenstoffarme Gase. Da hast du dann 70% weniger CO2-Emissionen als im Vergleich zu konventionellem Gas. Das heißt, da müsste dann irgendwie auch CCS mit reingehen als Verfahren.
Okay.
Das heißt, die definieren das nochmal so ein bisschen anders.
Und was ist dann noch, gibt ja noch eine Abgrenzung, so Methanol. Weißt du das auch? Also Methan, Methanol, ist es einfach nur eine andere Form von dem Methan? Oder ist es...
Also es gibt auch Diskussionen, dass du, ich sag mal, weder Wasserstoff nutzt, noch synthetische Gase, sondern dass du alternativ zum Beispiel auf Ammoniak setzen könntest. Ja. Da gibt es zum Beispiel auch Überlegungen, weil man bei Ammoniak zum Beispiel den Vorteil hat, dass es deutlich besser transportierbar ist. Also du musst es nicht so stark runterkühlen wie Wasserstoff. Gerade dann, wenn der Wasserstoff natürlich mit einem Schiff transportiert wird. Mhm. Jetzt kommen ja gerade in Deutschland ja die LNG-Terminals und die ganzen Schiffe an für Erdgas.
Ja.
Wenn du es mit Ammoniak machst, ich glaube, dann musst du so auf minus 190 Grad oder so runter. Bei Wasserstoff bist du schon eher so minus 240er Bereich, die du runterkühlen musst. Das heißt, du hast natürlich ganz andere Ansprüche an die Materialien, wenn du es verflüssigst und dann wieder gasförmig machst. Das heißt, da musst du natürlich auch deine Wasserstoffterminals dementsprechend fit für machen.
Sind die denn fit?
Ammoniak ist schon ein bisschen einfacher.
Ich hab aber gehört, dass die das sein sollen, oder? Hat doch der Habeck immer gesagt. Ja, ist hier für Erdgas, aber ist schon H2-ready, diese neuen Terminals.
Also ich habe irgendwann mal einen Beitrag gesehen vom DVGW über diese Terminals. Also ich weiß nicht, ob sie Deutschen waren, aber generell. Und da hatte ich eher das Gefühl, also man muss schon noch ein bisschen was umstellen. Also kann sein, dass man auf dem Grundgerüst dieser Terminals aufsetzen kann, aber ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt, wenn da morgen Wasserstoffschiff ankommt, dass ich da mal eben einspeisen kann.
Ja. Und noch ein anderes Abgrenzungsding, E-Fuels, jetzt in Autos. Viele denken ja auch, sie tanken Wasserstoff und dann, oder gibt es ja auch Wasserstoffbusse, Autos wahrscheinlich auch. Sind das die E-Fuels dann oder ist es noch was anderes?
Also wenn wir bei grünem Wasserstoff wären, dann könnte das dort runterfallen. Aber es könnte auch Biogas sein, alternativ.
Das wäre auch ein E-Fuel, ne?
Ja. Genau, also könnte ja auch ein synthetisches Gas sein, was vielleicht nicht dem Erdgasniveau entspricht, sondern anderen Gasmischungen. Also da ist man, glaube ich, also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man muss sich nur auf den Standard einigen.
Okay. Gut, also für mich jetzt insgesamt, es ist schon eine ziemlich coole Sache. Dieser Wasserstoff oder auch das Methan, man kann damit arbeiten in bestehenden Infrastrukturen, aber es ist halt mega Effizienzverlustbringer, sage ich mal. Also wenn jeder Umwandlungsschritt zieht dir so viele Einheiten von dem, was du reingesteckt hast, das ist, weiß ich nicht. Das ist wirklich für ganz seltene Anwendungsfälle oder nicht ganz, aber wirklich für, wo es nichts anderes mehr geht, nimmst du halt das, weil halt die höchsten Verlustraten da sind und auch irgendwie kompliziert. technologisch umzusetzen. Das spiegelt halt meiner Meinung nach immer nicht so wider, die Diskussion, wenn du sagst, ja, ist der Joker im Pokerspiel, wenn nichts anderes mehr geht, aber du hast nicht so viele Joker. Insofern, so jetzt lass mal gucken, was die anderen Karten drin sind. Okay, aber kann man auch verstehen.
Ich glaube, wo man sich aber auch ein bisschen loslösen muss, wir gucken ja oft bei diesem, also Thema Umwandlungskette ja auch auf, ich sag mal, die geografischen Bedingungen von Deutschland.
Ja.
Da wir ja oft die Vorstellung haben, wir wollen ja selber den Wasserstoff produzieren, aber ich glaube, wir wissen ja auch, also egal, was es für ein Gas nachher ist, ob es grün, konventionell oder Wasserstoff oder wie auch immer ist, wir werden es ja doch am Ende hauptsächlich importieren.
Ja.
Und wenn ich natürlich vielleicht Flächen habe, Wüsten oder wo auch immer, wo ich Wasserstoff produzieren kann, wo ich jetzt niemanden die Flächen wegnehme und die Produktionsprozesse vielleicht schon dementsprechend standardisiert sind, dass ich wirklich halbwegs günstigen grünen Wasserstoff produzieren kann, ist es vielleicht wieder interessant, dass man es mit einem LNG-Schiff anlanden kann. Also ich habe da jetzt persönlich, also es gibt ja so viele Statistiken, was grüner Wasserstoff irgendwann mal kosten könnte.
Ja.
Ich glaube, wir beide wissen selber, wenn wir eine Kalkulation schreiben, die können wir nach links positiv schreiben oder rechts negativ. Das wird die Zeit dann schon zeigen, aber ich würde es halt nicht ganz abschreiben, dass man vielleicht doch einen kostengünstigen einen Energieträger bekommt, aber vermutlich nicht an der Produktionsstätte Deutschland.
Genau. Man hat aber schon immer so den Eindruck, als ob das hier Wasserstoffland wird, Deutschland. Ne? Das ist irgendwie so, aber wenn doch die meiste Menge importiert wird, ja auch aus Staaten oder aus Ländern, wo du weißt, alles nicht so geil und du bist dann trotzdem, hast du eine Vertriebsmarge ja letztlich dann auch. Ne? Also wenn man jetzt mal ins Geschäftsmodell da reingeht, ich kann mein Netz behalten, wunderbar, aber ich muss es irgendwo importieren, habe irgendwelche Lieferverträge und anders als wenn ich jetzt meinetwegen eine PV-Freifläche baue oder einen Windpark, wo ich in der Erzeugung mit drin bin und in der Wertschöpfungskette ganz vorne, bin ich ja doch wieder, steige ich relativ spät ein und hab nur die Vertriebsmarge und irgendwie auch ein, sag ich mal, spezielles Produkt, kompliziertes Produkt.
Genau. Ich glaube, manchmal überrascht einen auch die Technik. Also, als ich mal angefangen habe, über Wasserstoff zu recherchieren, war so eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, naja gut, wenn ich Wasserstoff produzieren will, brauche ich ja Wasser. Steckt ja irgendwie im Namen.
So, ja.
Jetzt sagt mir aber jeder, das ist ja total toll, wenn ich das in Wüsten produziere, weil da habe ich ja so viel Solarenergie. Das ist ja meine nächste Frage, wo kommt das Wasser her? Beispiel Australien, soll ja demnächst einer der, ich sag mal, Exporteure für Wasserstoff werden, laut deren eigener Strategie. Und dann habe ich gelesen, wenn du so ungefähr 1 Kilo Wasserstoff produzieren willst, brauchst du ungefähr 9 Liter Wasser. Das heißt, das ist ja eigentlich keine Produktionsstätte, die wirklich für Wüsten geeignet ist.
Nee.
Das heißt, ich denke dann schon wieder eher so an Regionen, vielleicht in Chile, sehr windreich und Wasser. Dann brauche ich zwar keine Sonne, aber es ist ja Winter. Da kann ich vielleicht dann günstig Wasserstoff produzieren. Aber ich habe dann tatsächlich auch gelesen, das war dann Pilotverfahren, die haben es tatsächlich geschafft, in der Wüste Wasserstoff zu produzieren, ohne in dem Sinne Wasser zu benötigen. Die haben das aus der Luftfeuchte gezogen, ausreichend, und konnten damit auf einmal Wasserstoff produzieren. Fand ich mega spannend. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass man das technologisch so gut hinkriegt. Es ist ein Forschungsprojekt, das hat natürlich noch nicht die dementsprechenden Skalen. Aber manchmal muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen von der Ingenieurkunst mal begeistern lassen, was da noch kommen könnte. Ich glaube, wir sehen noch gar nicht, was alles möglich ist.
Ja, aber bei 9 zu 1 hast du gesagt, ne? 9 Liter?
Ja.
So, und das nehme ich dann aus der Feuchte der Luft. Da denke ich auch, ja, technisch vielleicht geil, aber plausibel klingt es einem erstmal nicht, ne? So,
nee,
aus dem Morgentau nehme ich dann die Sache.
Aber hättest du dran gedacht, das ist so der Punkt. Also hättest du heute dran gedacht, dass du das machen könntest? Ich habe da jetzt nicht sofort dran gedacht. Und das ist manchmal so der Punkt. Manchmal muss man sich von Technik überraschen lassen. Vielleicht geht es ja auch effizienter.
Ja, mal sehen. Aber man darf sich halt nicht auf Technik, auf die Überraschung verlassen. So, wird schon irgendwann so.
Ne? Das ist ein Mix aus beiden, oder? Also manchmal muss man ein Stück drauf verlassen, aber man muss ein Stück vorangehen.
Ja, okay, beides. Gut, aber was passiert jetzt in Deutschland? Also es gibt ja ein riesen Anschubprogramm, oder? Nehme ich es vielleicht noch wahr. Es gibt diesen nationalen Ausbauplan Wasserstoff. Ist das nicht so ein Begriff?
Genau, es gibt die nationale Wasserstoffstrategie.
Ja, genau.
Wurde 2020, glaube ich, gemacht und sie wird jetzt schon wieder überarbeitet.
Okay. Und was steht da drin oder was ist da was sind da die Hauptsachen, weißt du das?
Also ich würde sagen, der Hauptpunkt ist eigentlich das, was wir am Anfang schon mal diskutiert haben, Henne-Ei-Problem. Es geht vor allem darum, erstmal Erzeugungskapazitäten für Wasserstoff zu fördern. Also vor allem auch Pilotprojekte anzustoßen auf der Elektrolyse-Ebene, dass wir da hinkommen, kostengünstig überhaupt Elektrolyseanlagen produzieren zu können. Ich würde so ein bisschen wie mit den PV-Anlagen früher vergleichen. Die waren ja sehr teuer, als du mal angefangen hast pro Modul. Dass man vor allem in diese Serienproduktion kommen möchte, weil wir haben ja vorhin auch gesagt, Elektrolyse vielleicht eher noch ein Nischenprodukt, was so ein bisschen in der Industrie genutzt worden ist. Das heißt, ich habe nicht dementsprechend die Produktionskapazitäten. Das heißt, das möchte man natürlich einmal anreizen.
Können wir das denn, ist das wieder so wie bei PV, wir machen geile Elektrolyseure, aber dann wird es wieder in China gebaut, weil wir irgendwie was verdatteln? Also sind wir da gut in diesem, eigentlich ist es ja so ein deutsches Ding, ne? So Maschinenbau, so ein Ding.
Also
so,
aktuell würde ich sagen, ja, aber natürlich kann es in der Zukunft auch wieder so laufen, wie es bei den PV-Modulen war, vielleicht aber auch nicht. Also das muss man dann gucken. Das ist dann vielleicht auch mal Aufgabe des Gesetzgebers, dass das nicht den Fehler nochmal wiederholt.
Okay, also diese Dinger zu bauen, hinzustellen, das wird gefördert in diesem.
Genau, und was halt noch dazu kommt, ist ja vor allem auch, also das hat der Gesetzgeber schon erkannt, dass wir jetzt kein Wasserstoffland werden, sondern dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr importieren müssen. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich schon viele Bestrebungen, einmal Wasserstoffkooperationen aufzusetzen mit sehr, sehr vielen Ländern, also Stichwort Australien, Chile, ich glaube Marokko ist auch dabei und so weiter. Mhm. Und man hat sich, das läuft jetzt gerade an, ich glaube, das habe ich auch letzte Woche jetzt als Pressemitteilung gelesen, es soll so eine Art neues Förderinstrument geben, für Wasserstoff im Ausland. Und das läuft über die H2 Global Stiftung, heißt das, glaube ich. Die gehen eigentlich folgendermaßen vor. Die bekommen, also das ist so ein Verein, der ist staatlich finanziert. Und der Verein finanziert im Ausland den Aufbau von Elektrolysekapazitäten. Und die kaufen zu Festpreisen über 20 Jahre, so ähnlich wie das beim EEG war, den Wasserstoff ein. Und die verkaufen den in Deutschland dann weiter. Und der Verkaufsprozess sieht so aus, dass die den Wasserstoff per Auktionsverfahren bei uns verkaufen. Mhm. Das heißt, die fragen dann die Industrieunternehmen, braucht ihr Wasserstoff, wollt ihr den haben? Und die können dann darauf bieten. Ja. Grundgedanke ist, dass vermutlich in den ersten Jahren diese Stiftung vielleicht noch negative Preise sozusagen erwirtschaftet, weil sie ja günstig den Strom, also vielleicht noch, ja, sagen wir mal, günstiger den Wasserstoff erstmal einkauft und vielleicht noch nicht den Preis erzielt von der Industrie, den sie vielleicht bereit sind zu zahlen. Das heißt, sie machen vielleicht Verlust. Aber dadurch, dass sie über 20 Jahre einkauft zu einem Festpreis beim Abnehmer, haben die halt die Hoffnung, dass die irgendwann so viel bieten von der Wirtschaftsseite her für den Wasserstoff, dass sie über die Jahre wieder Gewinn erwirtschaften und dass dann so eine schwarze Null gibt. Das ist so ein bisschen wie diese Contracts for Difference, wenn du das im Energiehandel kennst. Das ist das, was man gerade versucht, jetzt aufzusetzen von staatlicher Seite, um vor allem auch Wasserstoff in den Markt zu bringen. Da wurden jetzt, glaube ich, 2-3 Milliarden auch bereitgestellt.
Okay. Also für diesen Verein, für diese Elektrolyseure. Und was stellen die sich denn vor? Also gibt es noch was? Habe ich noch was vergessen? Oder was sie so fördern?
Nee, ich glaube, das sind so erstmal die beiden Kerndinge. Also wie gesagt, alles, was ja so technisch untersucht wird, also wie viel Wasserstoff kann ich einspeisen, was ist möglich, das sind ja alles Aktivitäten, die eher beim DVGW laufen, aber es ist weniger in der Wasserstoffstrategie dementsprechend
verankert. Also die gucken halt Förderung der Elektrolyseure, ich gucke irgendwie im Ausland, dass ich was rüberkriege, Netze, machen die dann auch was mit den Netzen, also es gibt diese paar Wasserstoffnetze, werden auch neue gebaut schon oder gefördert?
Also ich habe jetzt noch nicht den Förderdschungel mir komplett angeguckt, ob ich jetzt Zuschüsse kriege für Wasserstoffnetze, das will ich jetzt nicht ausschließen, aber so explizit habe ich es jetzt erstmal nicht gesehen. Was aber gemacht wurde, das war schon 2021, man hat das Energiewirtschaftsgesetz erweitert und dort eine neue Regulierung für Wasserstoffnetze geschaffen und die skizziert erstmal den Rahmen, wie die Finanzierung aussieht. Ne? Also Stichwort Kostenregulierung, was wir schon mal vorhin angesprochen haben. Genau. Das heißt, das hat man jetzt letztes Jahr geschaffen, dass es überhaupt erstmal eine Netzregulierung gibt für Wasserstoff, dem ich mich unterwerfen kann und wo auch geregelt ist, wie die Finanzierung aussehen könnte. Mhm. Es gibt aber auf jeden Fall Forschungsgelder, wenn es um das Thema Elektrolysekapazitäten, wenn es darum geht. Also dafür kriegt man auf jeden Fall Gelder. Wie es jetzt beim Netzbereich aussieht, weiß ich tatsächlich nicht.
Und weißt du, wie der Zubau ist jetzt? Also was passiert in diesem Regulierungs- oder Marktrahmen? Wird jetzt gerade gebaut wie verrückt und du kriegst kein einziges Teil mehr? Oder warten alle noch auf irgendwas? Oder wie würdest du es einschätzen?
Also mein subjektiver Eindruck, mehr kann ich an der Stelle ja nicht bieten, ist eigentlich, dass viele sich mit dem Thema beschäftigen, dass vieles gerade auch noch auf Ebene des DVGWs, ich sag mal, untersucht und neu definiert wird.
Das ist aber diese technische Sicht, ne?
So, genau.
Man guckt dann so, fliegt mir das um die Ohren? Ja, nein, da wartet man auf irgendeine Antwort dann. Aber vielleicht hat man sie auch schon und wartet oder.
Ja, die machen ja auch eigene Feldversuche, ne? Also es ist ja nicht so, dass die das jetzt irgendwie warten, dass denen das zugetragen wird. Das machen die schon, aber ich nehme jetzt nicht wahr, dass wir gerade wie wild neue Wasserstoffnetze aufbauen. Man liest jetzt schon mal immer mal wieder gerade so, was auf der Ebene des Transports angeht, bei den Fernleitungsnetzbetreibern, dass die jetzt anfangen, schon mal die Zeithorizonte zu veröffentlichen, wann welche Leitung mal auf Wasserstoff umgestellt werden soll. Da liest man schon viel, aber da ist man eher so in den Sphären 2028 bis 2035 unterwegs, also nichts, was jetzt so ad hoc mal eben passiert. Mhm. Da liest man jetzt schon viel von Plänen, aber dass ich jetzt sage, heute sind die schon alle in der Umsetzung, das nicht. Ich würde sagen, wir sind noch im Planungsprozess, aber eine Infrastruktur baue ich ja auch nicht in 12 Monaten um. Das ist ja auch was, wo ich ja 50 Jahre oder länger investiere normalerweise.
Mhm. Und für so ein klassisches, normales deutsches Stadtwerk, jetzt so mittlerer Größe, irgendwie Städte mit 100, 200.000 Einwohnern haben da so ihr Stadtwerk. Mhm. Ich meine, die haben ja eh schon keine Kapazität für nichts. Klar haben die dann auch immer in Gesprächen, ja, vielleicht Wasserstoff oder so, aber es bleibt dann bei diesen Gesprächen, weil du auch merkst, die können sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen. Weißt du, wie die da drauf schauen? Warten die auch oder
ja? Also ich würde sagen, kleinere warten tatsächlich gerade eher ab. Ja. Das hat aber auch, also es gibt tatsächlich einen Grund, warum ich persönlich sogar sagen würde, man muss teilweise eine zurückhaltende Haltung haben. Mhm. Ich hatte dir ja gerade schon mal gesagt, die Deutschland und die EU haben ja gewisse unterschiedliche Interpretationen, was ja den Aufbau dieser grünen Gaswelt angeht. Mhm. Die einen setzen auf Wasserstoff, die nächsten auf synthetische grüne Gase. Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist vor allem dieses ganze Thema Unbundling für Wasserstoffnetze.
Okay, warum? Was ist da das Ding?
Genau. Also Unbundling, glaube ich, kennst du ja grob, ne? Also dass man Netz und Vertrieb entflechten muss, mhm, und dementsprechend aufpassen muss, dass die ja ihre Marktstellung nicht missbrauchen.
Genau.
Und bei der EU ist es halt so, die verstehen nicht ganz dieses Konstrukt, was wir in Deutschland haben. Wir haben ja, ich sag mal, Verteilnetzbetreiber auf Gasebene und diese Fernleitungsnetzbetreiber.
Ja.
Und das gibt es jetzt in Europa nicht unbedingt, sondern die haben oft einfach nur Gasnetzbetreiber.
Der macht alles. Von
genau. Ne, die
Fern
bis sind nicht so eingeteilt in diesen Druckebenen, ja, und so. Das ist halt in einer Hand.
Ja.
Und die EU sagt halt, wir möchten eine vollständige Entflechtung der Wasserstoffnetze haben, mhm, auch horizontal. Das bedeutet jetzt für dieses kleine Stadtwerk, was du da skizziert hast, die wären gezwungen, ab einem gewissen Stichtag, das wäre vermutlich, es ist im jetzigen Entwurf das Jahr 2031, hätten die Wahl, ihr Wasserstoffnetz komplett zu verkaufen, weil es darf quasi keine Verbindung zwischen einem Stromnetzbetreiber und einem Gasnetzbetreiber und einem Wasserstoffnetzbetreiber
geben. Achso, das muss dann raus.
Komplett
da. Das
separiert.
Muss rausgebundelt, genau, werden.
Ja, okay. Muss es komplett verkaufen.
Mhm.
Und wenn ich es natürlich komplett verkaufe, warum soll ich mir jetzt so viel Mühe machen, Geld da rein zu investieren, wenn es mir dann weggenommen wird?
Ja.
Ich kann das Netz auch behalten und an einen Dienstleister abgeben. Allerdings sieht das Konstrukt dann aktuell so aus, dass der Dienstleister wirklich komplett entscheiden dürfte, was er dort macht. Ich habe gar kein Mitspracherecht, ich bin aber für alles haftungstechnisch, mhm, verantwortlich.
Super Kombi. Mhm.
Ja. Und das mache ich ja auch nicht.
Mhm.
Also die müssen gerade auf der EU-Ebene, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, das glattziehen, dass das Unbundling-Verfahren so gemacht wird, wie ich das vielleicht heute auch bei Strom- und Gasnetzbetreibern habe. Es ist ja an sich erstmal richtig, dass ich es haben will, wenn es irgendwann mal vielleicht verschiedene Wasserstofflieferanten gibt. Aber es ist natürlich, ich sag mal, so hardcore zu machen, dass ich gezwungen bin, meine neue Sparte zu verkaufen, sehe ich aktuell tatsächlich als Hinderungsgrund, dass unsere Stadtwerke investieren.
Und warum ist das auf EU-Ebene? Warum können, also ich verstehe noch nicht ganz, warum aus deren Sicht das aber doch okay ist, weil sie haben gar nicht diese kleinen Einheiten, wo beides drin ist? Oder?
Genau, also es ist so ein bisschen so, in den meisten EU-Staaten, ich würde das jetzt mal so vergleichen, wir haben ja auch große Wasserstoffnetzbetreiber, die sind dann ja, es ist ja einfach eine Fernleitungsgesellschaft,
ja,
die haben ja nichts anderes, da gibt es ja nicht
die sind ja schon unbundled.
Ja.
Genau. Du musst nichts auseinanderfummeln, weil
bei genau. Uns,
ja, genau, okay.
Genau, und das ist halt so eine typische deutsche Besonderheit teilweise.
Ja. Mhm.
Und das sehen die halt nicht und die behandeln quasi, wenn man jetzt mal die Analogie zu Strom zieht, denken die gerade, alle sind Übertragungsnetzbetreiber. Das ist ein bisschen paradox.
Ja, okay.
Und das gut, muss man halt jetzt mal glatt ziehen. Und wenn es da, glaube ich, schon mal eine Klarstellung gibt, ihr könnt auch ein Wasserstoffnetz aufbauen, das wäre mal eine gute Entscheidung.
Okay, also mal angenommen, dann, sie können das, also sie müssen es nicht abgeben oder im Dienstleister oder verkaufen, sondern können es weiter betreiben. Wie werden das Geschäftsmodell dann? Schon so wie heute beim Erdgas. Ich habe irgendwelche Lieferverträge irgendwoher und mische das irgendwo bei oder ich habe dann irgendwie Leitungen, wo das zu 100% durch kann. Und habe dann eine Vertriebsmarge und dann läuft es einfach so weiter, wie es ist. Aber da ist halt die Frage, wie teuer kaufe ich das Zeug ein? Na, wenn das jetzt so eine Special-Ware ist, die so mit so viel Effizienzverlusten hergestellt werden muss. Ist das ein guter Plan, darauf zu hoffen oder zu bauen?
Ich glaube tatsächlich, die Hoffnung ist so ähnlich, wie du das mal damals hattest, als wir vermutlich vor gut 20 Jahren über die Entwicklung von PV und Wind diskutiert haben. Ja. Da konntest du ja auch noch durchaus sagen, ah, macht das so viel Sinn, so eine PV-Anlage, der Strom kostet mich ja damals, weiß ich nicht, eine Mark die Kilowattstunde, als die da angefangen haben. Das war ja auch nicht wirtschaftlich. Das ist auch
ein guter Punkt.
Ich glaube, die wollen einfach dahin, dass man, ich sag mal, die Wirtschaft so antriggert, dass sie es schafft, Produktionsprozesse bereitzustellen, dass am Ende ein wettbewerblicher Preis rauskommt. Ich brauche heute auch keine Subventionen eigentlich mehr für eine PV-Anlage. Die sind so günstig geworden. Gut, jetzt sind sie wieder ein bisschen knapper geworden in den letzten 12 Monaten, aber grundsätzlich ist das Preisniveau ja schon so, dass ich die Anlage wirtschaftlich betreiben kann. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir stehen und wo sich die Geister scheiden. Haben wir jetzt diese, ich sag mal, erneuten EEG-Moment, dass jetzt eine Technik kommt, die alles revolutioniert, weil zum gewissen Teil hat das ja Windkraft und PV auch geschafft, würde ich sagen. Oder ist es doch was, was komplett in die Hose geht?
Aber ich werde schon das Gefühl nicht los, dass es schon, jeder weiß, dass es eigentlich, wenn du ehrlich bist, gehst zum Arzt, ja, nimm das Gasnetz und zu 90% lass es einfach liegen, mach irgendwas mit, keine Ahnung, verfüll da irgendwas rein, endlagermäßig.
Ich habe mal gesagt, passive Glasfaserinfrastruktur
ist auch eine Möglichkeit. Genau, weil, weiß ich auch nicht, die Aufmerksamkeit ist da dann, weiß nicht, ob sie dann wirklich da an der richtigen Stelle angelegt ist, weil du hast ja auch ein Stromnetz und wenn du Erneuerbare hast, dann kannst du mit erneuerbarem Stromnetz, wenn du in der Wirtschaft von vorne bist, kannst du auch gutes Geld verdienen. Klar, ist erstmal bitter, ich kann mir auch vorstellen, man hat das da eingebuddelt, das ist seit 100 Jahren da. Ich hatte ja mit der GASAG hier auch den Podcast, ja, das ist ja bei denen drin. Das geht ja schon, kill your baby ist da ja leicht gesagt. Ne?
Ich glaube, das ist halt das Ding, dass wir halt darüber, also wir reden ja nicht über 1 oder 2 Milliarden, die man da mal abschreibt in Deutschland, ja,
sondern
wir sagen, wir legen das jetzt einfach still.
Ja.
Das werden ja bei vielen Stadtwerken 20, 30 bis 50% des Wertes sein. Es gibt ja Stadtwerke, die haben nur ein Gasnetz. Also da kannst du ja gleich den Laden dicht machen.
Ja, ja.
Die Frage ist ja auch, wenn du jetzt Geschäftsführer von so einem Unternehmen bist, das kann ja nicht deine Aufgabe sein, dass du deinen Mitarbeitern sagst, wir machen jetzt hier schleichendes Sterben bis 2045. Sondern natürlich wollen wir weiter existieren und wir gucken, was das nächste Geschäftsmodell ist. Ja. Vielleicht brauchen sie eine ganz andere Infrastruktur. Klar, kann man darüber diskutieren, sollen sie sich die Stromnetzkonzession holen. Aber ich glaube, das ist ein so langfristiges Thema, dass wir noch gar nicht wissen, wo wir am Ende rauskommen.
Ja, ist ja wie beim Kohleausstieg. Ich meine, ne, da mussten dann da irgendwann Stiftungen entstehen, damit sie das alles abfangen können. Ich meine, die haben wahrscheinlich auch vorher gesagt, ja, können wir nicht was anderes aus dem Bergwerk holen oder irgendwie, ne? Gibt's auch und irgendwann hat man dann eingesehen, ja, okay, dann machen wir es zu, aber wir müssen hier wirklich den Strukturwandel sozial massiv abfedern. Vielleicht ist das volkswirtschaftlich dann doch auch die geilere Lösung. Dann.
Was ich tatsächlich als schwierig erachte, ist, dass du dich eigentlich als Stadtwerk, also ich denke jetzt wieder so ein bisschen zurück an unseren vergangenen Podcast zum Thema Anreizregulierung, dass ich mich eigentlich heute entscheiden muss, schon wie ich mich strategisch für die nächsten Jahrzehnte aufstellen will. Also will ich jetzt diesen H2-Weg gehen oder nicht?
Ja.
Weil es fand ich auch ganz interessant. Ich hatte jetzt mir angeguckt, im November gab es einen neuen Beschluss von der Bundesnetzagentur. Die haben die Abschreibungszeiten geändert für neue.
In dieser Kostenregulierung?
Ja, genau. Ja,
okay. Das heißt, genau.
Abschreibungsverkürzung? Also es ist ja so, wenn ich jetzt heute, sag mal, du legst eine neue Leitung in dein Erdgasnetz, dann hält die ja eigentlich 50, 60, 70 Jahre. Ne? Ja. Aber du sollst ja 2045 deinen Betrieb einstellen. Jetzt heißt, das bedeutet ja, du hast ja eigentlich keinen Anreiz mehr, überhaupt noch irgendwas in dein Erdgasnetz zu investieren, weil du kriegst dein Geld ja nicht wieder.
Ja.
Aber du musst ja eigentlich Ersatzinvestitionen tätigen, weil es soll ja zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo es stillgelegt wird, auch funktionieren.
Ja.
Das heißt, man hat jetzt die Ausschreibungszeiten angepasst und hat gesagt, wenn du jetzt neu investierst, ab 2023, also im nächsten Jahr, dann werden die Abschreibungsfristen automatisch verkürzt, dass das Asset 2045 abgeschrieben ist. Also egal, was du hast, 2045 ist die neue Investition abgeschrieben.
Ja.
Das Problem ist, die alten Investitionen, die länger dauern, auf den Restwert bleibst du sitzen.
Mhm.
Und wenn du zum Beispiel ein Erdgasnetz hast und ich sag mal, du willst vielleicht schon vor 2045 aussteigen, wirst du auch bestraft, weil ich die Differenz, sag ich mal, wenn ich 2035 aufhöre, die 10 Jahre, die bekomme ich nicht zurück. Es wäre aktuell wirtschaftlich attraktiver, das Netz definitiv bis 2045 weiterlaufen zu lassen. Also es sind alles so solche Probleme, die man natürlich gerade hat. Und die wirken sich natürlich am Ende massiv auf das, ich sag mal, Bilanzergebnis auch des Stadtwerks aus. Und wenn ich keine H2-Umstellung mache, kommen ja auch noch so Themen hinzu wie Rückbau. Ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach sage, na, ich ziehe jetzt das Gas raus und Feierabend. Da werde ich ja auch noch Geräte zurückbauen müssen. da ist ja die Regulierung auch noch nicht so vorgesehen, dass ich jetzt mal eben Rückstellungen bilden kann. Mhm. Das sind ja auch ein paar Millionen, die da benötigt
werden. Also kann man schon sagen, dass für so normales, durchschnittliches Stadtwerk Energieversorger ist so ein Gasnetz schon ein Riesenproblem aktuell, was man damit macht. Also ein Riesending, mit dem man umgehen muss. Also ein Risiko, ein großes.
Ja, es ist zumindest ein finanzielles Risiko. Ob es jetzt ein Problem ist aktuell, weiß ich nicht. Aber wenn ich aktuell für mich klar definiere, H2 ist jetzt keine Option, dann habe ich natürlich aus jedem Fall das Ereignis, dass ich mich damit beschäftigen muss, dass ich eine komplette Sparte irgendwann abschreiben werde oder gegebenenfalls noch mehr Kosten habe, weil ich die Sparte ja auch zurückbauen muss.
Genau. Und gibt's aber, haben alle eine H2-Strategie so quasi gefühlt? Oder gibt es Leute, die sagen, nee, wir machen das jetzt. Rückbau, Abbau, Abschreibung.
Also ich glaube, unsere Branche ist ja in einem gut. Sie wartet erstmal ab. Vielleicht ist das an der Stelle sogar ganz gut.
Ja.
Zumindest aus strategischer Sicht, weil man überhaupt noch nicht weiß, wo man hinsteuert. Mhm. Aber ich habe jetzt, also natürlich gibt es einzelne Häuser, die schon sagen, wir haben eine Wasserstoffstrategie, wir planen jetzt schon mal, wie wir in Zukunft die ersten Baugebiete umrüsten. Oder es gibt zumindest schon mal die strategische Entscheidung, wenn wir heute ein neues Baugebiet bauen, dann legen wir grundsätzlich kein Gasnetz mehr rein.
Ja.
Das findest du schon. Ich glaube, auf Partei, bei den FNBs, da wird es die Strategie geben, wie sie sich umrüsten wollen. Aber ansonsten müssten sie ja auch sagen, wir stellen unseren Betrieb ein. Aber was für die ganzen kleineren EVUs angeht, ich glaube, da gibt es die noch nicht oder vereinzelt.
Okay. Ja, cool. Da hast du jetzt ein ganzes Buch drüber geschrieben, kann man ja auch mal sagen. Ne? Du hast auch ein Wasserstoffbuch geschrieben, richtig?
Ja, aber nicht alleine, das muss man ja auch sagen.
Zusammen mit?
Ja noch eine Kollegin mitbeteiligt, die Julia Pelzer von der NRW.
Okay. Jetzt haben wir ein bisschen drüber geschnackt. Gibt es noch so Aspekte, die ich jetzt gar nicht reingeleuchtet habe, wo du sagst, Timo, neben all diesem, guck noch mal dahin, oder?
Ja, also ich glaube, das haben wir auch irgendwann mal tatsächlich im ersten Kapitel im Buch gemerkt. Irgendwann haben wir gedacht, eigentlich geht es gar nicht um Wasserstoff. Bei diesem ganzen Thema geht es eigentlich nur um CO2. Also wenn man sich so die ganzen Strategien durchliest, auch auf europäischer Ebene und die deutschen, es geht ja immer nur um Emissionsreduktion und dass man umsteigen muss auf grüne Gase. Mhm. Man hat oft das Gefühl, eigentlich geht es gar nicht um den Energieträger, sondern am Ende halt nur um die Klimaziele. Das muss man vielleicht noch mal so ein bisschen hervorheben.
Ja. Aber also, ist auch richtig oder hat euch das, also oder findest du das eine falsche Einordnung oder findest du das einfach eine Erkenntnis, die...
Es war einfach eine Erkenntnis, muss ich sagen. Also wir haben versucht zu erklären quasi, warum beschäftigen wir uns heute mit Wasserstoff in dem ersten Kapitel und wie sah die Strategie bis dahin aus? Also die letzten 10 Jahre, was gab es für Gesetzespakete? Warum stehen wir an dem Punkt, wo wir heute sitzen? Und wir wollten erst das Thema in der Überschrift Wasserstoffstrategie nennen. Wir haben es dann aber am Ende umbenannt und haben es Klimaschutz und Wasserstoff genannt, weil wir festgestellt haben, eigentlich geht es nur um CO2-Ziele und da muss jetzt so ein Vehikel rein, so ein Energieträger, Element, Werkzeug, was auch immer. Und da wird als ein Anteil, nicht als Heilsbringer, halt Wasserstoff mit gesehen in diesen Strategien. Und so gesehen muss man eigentlich immer jonglieren mit Emissionseinsparungen, Wasserstoffmengen und halt den Klimazielen.
Ja, vielleicht für die HörerInnen hier, also das Buch kann man überall erwerben, ne? Klimaschutz und Wasserstoff.
Ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt, aber Stand heute mit unserer Aufnahme 19.12., seit 10 Tagen ist das.
Ja. Ja, auch wenn ich 2 Jahre brauche jetzt mit der Veröffentlichung, wird es ja dann auch noch geben, oder? Ihr werdet ja weitere Auflagen drucken. Insofern, ja, sage ich danke, Marcel, für diese Wasserstoffstunde.
Ich sage auch danke, Timo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
So, das war's mit Marcel. Wie hat es euch gefallen? Warum eigentlich soll ein neues Format werden hier auf Utility 4.0? Und dazu brauchen wir natürlich eure Fragen zu warum eigentlich. Also Dinge, wo ihr sagt, habe ich noch nie gecheckt, will ich mal verstehen, ist nicht mein Thema, soll mir mal jemand erklären. Solche Dinge freuen wir uns, wenn ihr uns sowas rüberschickt. Und bis dahin machen wir einfach weiter mit den Fragen, die wir haben. Bis bald. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei dieser, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!